Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute geht es um ein Thema, das schon lange vorbereitet ist. Wir arbeiten an dieser Folge schon seit gefühlten 2 Monaten mittlerweile oder sowas. Und zwar sehr wichtiges Thema, sehr interessantes Thema, Wissenschaftskommunikation mit Sebastian Battinai. Hi Sebastian.
Battiani, hallo.
Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch
gemacht. Das passiert viel. Vorhin ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, vorhin ist es noch gut gegangen. Naja, du bist Meteorologe am Climate Service Center in also Germany in Hamburg, das ist richtig.
Meteorologe. Genau, da arbeite ich. Ich bin Klimawissenschaftler und ja, mache ganz viel als Hobby auch so alle mögliche Kommunikation rund um den Klimawandel, also Kurse oder Texte, die ich schreibe. Ich habe auch einen Blog. Und ja, alles Mögliche, was so aufkommt, wo man sich kreativ ausdrucken kann. Und trotzdem, wo es trotzdem um Wissenschaft geht. Das ist eine schöne Verbindung.
Genau, so bist du mir auch aufgefallen, weil das war um Weihnachten rum. Da hattest du was gemacht, auch auf deinem Blog veröffentlicht. Das magst du das mal erzählen? Weißt du noch, um was es ging?
Ah, du meinst mit der Schneewahrscheinlichkeit.
Genau.
Ja, also genau, das war ein Beitrag von mir. Ich habe mich einfach gefragt, also es ist ja, kommt ja immer an Weihnachten so jedes Jahr so ein bisschen die Frage, so schneit es jetzt vielleicht? Und ja, das ist dann natürlich immer ganz atmosphärisch, aber eigentlich ist es ja meteorologisch total unwahrscheinlich. Also ich hatte schon mal so eine Grafik gesehen, dass bei uns die Wahrscheinlichkeit für Schnee im April, irgendwie Anfang April, sogar höher ist als die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das will ich jetzt nochmal genauer wissen. Und vor allem wollte ich wissen, wenn jetzt auch noch der Klimawandel voll zuschlägt, wie ist es denn dann? Ja, gibt es überhaupt irgendwo, wie hoch ist die Chance überhaupt? Gibt es überhaupt irgendwo in Deutschland nochmal weiße Weihnachten? So, ne? Und dann, ja, man kann das dann im Prinzip in den Modellprojektionen, also die Zukunftsprojektionen, kann man danach gucken und habe da so eine Abbildung gemacht daraus.
Genau, das fand ich
ja, und genau, also wie man erwarten kann, sinkt es noch weiter. Also hier, ich wohne in Hamburg und da sind es nur so ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit heute und in Zukunft ist es dann vielleicht 1% oder unter 1%. Also sehr unwahrscheinlich. Ne? Und nur noch auf den höchsten Alpengipfeln in Deutschland kann man dann noch mit Schnee rechnen in so ein paar Jahrzehnten.
Geht irgendwann halt gegen Null, ne? je nach Lage ja. Natürlich. Aber ja, das war dann das Interessante, weil es halt eben nicht nur eine sachliche Grafik ist, die einfach mal über einen rausgepickten Tag was Meteorologisches, Klimatologisches erzählt, sondern das Schöne ist halt, da sind wir ja, kommen wir jetzt zur Wissenschaftskommunikation, dass dieses Thema Weihnachten natürlich die Leute halt auch packt. Also hättest du jetzt gesagt, irgendwie Schnee am 4. November, hätte es wahrscheinlich weniger Leute interessiert, ne? Obwohl das ein ähnlich rausgepicktes Datum wäre.
Also das finde ich selber auch ja ganz spannend. Das ist natürlich so, dass die Leute vor allem, wenn gerade so ein Anlass da ist, sich sowas gerne angucken. Ja.
Genau. Ich wollte mal anfangen mit erstmal Daten. Also alles basiert auf Daten, was Wissenschaft macht, beziehungsweise gut oder erzeugt dann Daten, je nachdem.
Ja. Abbildung. Ja, also im Prinzip, also was jetzt die Klimaforschung angeht, ne, es, oder wahrscheinlich auch viele. Mhm. Disziplinen, ne? Es ist ja generell so, es gibt Daten, die hat man gemessen, beobachtet, das sind dann einfach Zahlen, die zeigen, was jetzt gerade ist an einem bestimmten Ort zu einem Zeitpunkt. Und dann, gerade in der Klimaforschung gibt es ganz viel auch Modelldaten, das sind berechnete Zahlen, die einem sozusagen die Lücken füllen, ne? Wo man aus den Größen, die man gemessen hat, Schlussfolgern kann auf Größen, die man nicht gemessen hat. Und die kann man dann ausrechnen, zum Beispiel, weil sie in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft oder an anderen Orten, wo man nicht war. Ne? Oder man kann eben, das ist das Tolle an Klimamodellen, man kann sozusagen alternative Realitäten sich angucken. Also was wäre das Klima heute, wenn die Menschen keine Treibhausgase ausgestoßen hätten? Und dann kann man natürlich ganz viel verstehen, so woher kommt der Klimawandel zum Beispiel.
Also um es mal ein bisschen griffig zu machen, für jetzt wirkliche Laien, sag ich mal, ist es Sehr vergleichbar, also ähnlicher Prozess wie das, was jetzt auch in Epidemiologie passiert, gerade Corona-Krise mit, das ist die Kurve der Ansteckungen, wenn wir den Art Lockdown machen, das ist die Kurve, wenn wir machen. Wir haben also Daten, die sind schon fix aus der Vergangenheit und berechnen daraus wahrscheinlich.
Ja, also diese Vorhersagen, die könnte man wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit der Wettervorhersage, wo man Daten hat, wie das Wetter jetzt ist, und dann hat man bestimmte Naturgesetze, wie irgendwie die Energie und der Impuls und so weiter erhalten bleiben. So, das sind einfach physikalische Grundgesetze. Und daraus rechnet man dann, wie das Wetter sich in den nächsten Tagen entwickelt. Das entspricht so ungefähr dieser Vorgehensweise bei diesen Vorhersagen für Corona-Ausbreitung. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, okay, wie würde das langfristig sich entwickeln, wenn man bestimmte Maßnahmen trifft? Und das entspricht vielleicht eher so diesen Klimaprojektionen, wo es dann darum geht, okay, wenn wir jetzt weiter so viel Treibhausgase ausstoßen, dann berechnen wir mal, wie warm wird es dann? Oder wenn wir viel Klimaschutz machen, wie viel Effekt hat es dann? Und das ist wie im Corona-Szenario, sagen wir mal, wir machen jetzt noch mehr Kontaktbeschränkungen, dann entwickeln sich die Zahlen so, oder wenn wir das nicht machen. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Arten von Fragestellungen. Deswegen sollte man jetzt Klimaprognosen oder Klimaprojektionen nicht verwechseln mit Wettervorhersagen.
Genau, das ist ja was gerade in der Leugnerszene gerne passiert. So, da heißt es Artikel über Klimawandel und unten drunter steht, aber bei mir im Schwabenland, da war es jetzt aber extra kalt und hat geschneit gestern. Wo man halt dann beim, und übermorgen schneit es immer noch, wo man dann beim Wetter sind. Also wir haben ja verschiedenste Daten, ne? Und dann gibt es ja eine Sache, die jetzt gerade für uns im Scientists for Future-Bereich besonders relevant, oder was relevant ist jetzt das falsche Wort, aber besonders vorzeigbar sind, das sind halt dann diese Warming Stripes. Vielleicht sind mal ganz interessant am konkreten Beispiel der Warming Stripes, die man ja auch fortsetzen kann in Zukunft und aber auch aus Vergangenheit, wie vielleicht so diese Übersetzung dann besteht, weil man misst ja im Jahr 1975 nicht die Farbe hellblau.
Also das war für mich auch so ein bisschen ein Augenöffner mit diesen Warming Stripes, dass das so so intuitiv eingängig ist. Ne? Denn also rein aus rationaler Sicht ist es ja eigentlich dasselbe wie so eine Zeitreihe. Also man hat so eine Zeitachse und dann hat man noch eine zweite Achse, wo dann die Temperatur draufsteht zum Beispiel. Und da hat man es ja eigentlich noch genauer. Man kann ja diese Achse genauer ablesen, als man diese Farbe erkennt. Aber die Farben sind natürlich viel eingängiger, ne? Weil man so diese Signalfarben, blau und rot, und das springt einen sofort an. Man sieht visuell sofort das Wesentliche darauf. Man wird nicht abgelenkt.
Genau, du hast diese Warming Stripes nämlich auch mal vertont.
Ja, das ist eigentlich so eine ganz, ganz einfache Maßnahme erstmal, dass man einfach jede Zahl, also wie man auch bei diesen Stripes, jeden Streifen, den man da hat, macht man zu einem Ton. Und je höher die Temperatur ist in diesen Daten, desto höher ist eben der Ton. Ne? Man übersetzt einfach diese Zahlenwert nicht in eine Farbe, sondern in eine Tonhöhe. Und das Tolle ist, man kann dann natürlich auch das so abspielen. Also man hat diesen Zeitraffer-Effekt. Man hört sich dann irgendwie 700 Jahre Klima, hört man sich dann in einer Minute an oder so. Und dann nimmt man erst wirklich wahr, wie drastisch die Änderungen sind.
Genau, weil das ist das Ding. Man hört ja nicht das Klima in dem Sinne, sondern man hört ja die Klimaveränderung tatsächlich. Ja. Und also nicht den einfach, also würde man das Klima in diesen 700 Jahren, hast du gesagt, sind's, hören, dann wäre es ja ein Durchschnittston quasi, also ein, ne? Und aber das sind ja ganz konkret eben die Veränderungen. So.
Genau, aber dadurch, dass man das so schnell hört, man kriegt ein Gefühl für beides, für die natürlichen Schwankungen, denn von Jahr zu Jahr ist die Temperatur ja einfach immer eine andere. Mhm. Und das nudelt also rum und man bekommt so ein bisschen Gefühl dafür einfach, für diese Amplitude so der Töne, ne? Diese Spannbreite. Und dann nimmt man so langsam wahr, wie es da herauswandert und wie es höher wird.
Ja, und auch witzig halt, also das ist ja wieder so ein Side-Effekt, der gut funktioniert. Anschauen kennt man ja, ne, aber anhören ist mal was Neues halt eben auch, dadurch natürlich.
Ja, wobei das in der Wissenschaft eigentlich schon lange diese Analogie auch gibt. Also man spricht davon Noise und also man hat ein Spektrum des Klimageschehens so und dann spricht man auch so von weißem Spektrum oder rotem Spektrum und das ist einfach so eine Analogie in diesem Rauschen. Das ist ja auch ein Geräusch, das Rauschen. Man sagt auch Rauschen dazu.
Ja genau, Grundrauschen also ist ja auch. Das ist
eigentlich sehr naheliegend, ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hören wir es einfach kurz
genau. mal an. Dann das machen wir mal. Weiß man, worüber wir sprechen. Ja, wie du schon gesagt hast, eine deutliche Änderung. Ne? Es kommt dann nochmal so ein kurzer Tiefpunkt zwischendrin und dann fängt es an loszugehen.
Das stimmt, ja. Also man muss noch dazu sagen, also ich habe da zwei Zeitperioden aneinander gefügt. Was wir jetzt ganz am Ende, dieser fiese hohe Ton, was wir da gehört haben, ist also im Jahr 2200 okay. in einem Szenario, wo immer weiter der Treibhausgasausstoß ansteigt.
Also ohne Maßnahmen.
Ohne Klimaschutzszenario.
Ja. Ne? Wenn wir mal kurz, also vielleicht, also so übersetzt wie ohne mehr Klimaschutz, als wir heute machen? Oder mit noch weniger?
Ja, das Szenario ist, dass die Emissionen weiter so steigen bisher. Wenn sie steigen, also immer weiter.
Ne? Ja, okay, also keine Änderung zu heute, wenn wir nichts ändern letztlich.
Und dann, ja, und dann also bis zum Jahr 2100 steigen und dann konstant bleiben. Okay. Aber die Erwärmung geht dann noch weiter.
Ja, ja, das trägt
und halt die also der Zeitpunkt, wo man so langsam merkt, dass sich was ändert, ne, dass es höher wird, da sind wir jetzt. Das ist so der.
Okay.
Wir sind jetzt kurz danach. Also man kann schon genau messen, dass das Klima sich ändert und sich entfernt hat von dem Grundrauschen, was wir da vorher gehört haben. Die erste Hälfte ist das Klimasystem ohne menschlichen Einfluss.
Also so bis 1900, 1950?
Ja, bis 1900, vorher, also ich meine so ab 1750, 1800, ne, wo die industrielle Revolution losging, da ging es so langsam los. Aber so richtig stark war natürlich der Anstieg dann im 20. Jahrhundert und jetzt.
Ja, genau. Was mir da aufgefallen ist, also jetzt schon beim ersten Mal anhören auch, der Unterschied zu einer Grafik, es liegt auch darin, eine Grafik kann ich mir ganz gemütlich anschauen, egal wie hoch die Kurve geht. Also da habe ich ja jetzt keine Schmerzen bei. Wenn ich mir das jetzt anhöre, ist es nicht mehr egal, wie hoch die Kurve geht. Also da kommt tatsächlich dann auch ein spürbarer Abdruck. Also das Rauschen vorneweg, das muss man jetzt akustisch nicht mögen. Ne? Das ist eine Geschmacksfrage so, ob man da irgendwie einen Zugang zu findet zu so einem Sound. Aber das ist jetzt nicht unangenehm. Das könnte, was weiß ich, auch, ne? Irgendwie stört jetzt nicht, zumindest, kann im Hintergrund laufen. Und als es dann hochgeht, dann das zieht halt in die Ohren rein, richtig. Und wenn man sich das jetzt noch auf einer großen Anlage vorstellt, mit einem relativ weiten Klangspektrum und so weiter, da kann das natürlich ultra heftig werden. Ist das auch eine Idee gewesen oder ist das so ein Zufallseffekt, dass das Klima...
Ja gut, ja, ich wollte schon hörbar machen, dass es unangenehm wird. Ne?
Also dass man es auch quasi richtig spürt, also gefühlt hat.
Ja, das ist ja auch so... Der Vorteil des Mediums, also man muss es natürlich nicht so machen, dass irgendwas unangenehm wird, aber auf jeden Fall generell so Musik oder Geräusche, die haben natürlich gleich einen viel stärkeren Zugang zu unserer Wahrnehmung, zu Empfindungen und das ist natürlich ganz spannend. Ja.
Ich würde mal ein zweites Ding dazu setzen, das war ganz witzig, während wir die Sendung heute geplant haben, hat zufällig von der Leipziger Scientists-Gruppe jemand das Gleiche gemacht mit den Klimastreifen, ich muss gucken, Sachsen oder Leipzig, ich glaube Sachsen, genau, Sachsen, Die würde ich auch mal reinspielen. Ist natürlich jetzt interessant, also auch im Vergleich mit deinen, weil du hast ein viel größeres Zeitspektrum und da ist das Zeitspektrum sehr viel enger. Das sind die letzten 100 Jahre. Müsste ich jetzt vielleicht... Das
sind dann wahrscheinlich Beobachtungen, ja.
Genau, und da merkt man halt schon, dass es halt, also wie, ne, also wenn man jetzt, ein ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen die letzten 10 Jahre, dann wäre das irgendwie fast wieder wie ein Rauschen, ne? Das ist so ein bisschen steigert, weil halt der Ausschnitt zu klein ist. Und diese Unterschiede zwischen den 100 Jahren und den 700 Jahren sind natürlich exorbitant. Ich spiel's mal an. Ja, und trotz alledem wird es hinten dann auch schon, zumindest wenn man direkt davor sitzt, auch hässlich im Ohr. Auch wenn es nur
ja, 100 Jahre sind. Ja, erinnert mich ein bisschen an so Computerspiele aus den 80ern oder so.
Ja, ja. Das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Ding. Wir kommen ja später noch zum Thema Spiele auch, also nur vorgegriffen, mal so ein schönes Arcade-Game oder sowas in dem Stil, ne, irgendwie zu Klimawandelbekämpfung. Mario bekämpft den Klimawandel.
Und schlägt die Musik da einbinden.
Genau. Das finde ich super. Kommen wir noch hin zu den Spielen. Bleiben wir erstmal noch kurz ein bisschen bei Vertonung und Klang.
Genau, und wann kam ja nur so gerade als Idee?
Naja, es gibt ja halt jetzt Vertonung, ne? Haben wir interessante Vertonung gehabt, aber eine Vertonung, die es ja auch gibt von Gefühlen zum Beispiel, ist ja ein Liebeslied, wäre jetzt die Vertonung von einem Gefühl. Da kommen wir dann in Richtung Musik und da hattest du auch ein Beispiel. Magst du erst was zu sagen oder wollen wir erstmal reinhören? Das ist nämlich musikalisch.
Ja, nur ganz kurz gesagt, genau, es ist nämlich mein Lieblingsbeispiel von Datensonification, also Daten hörbar machen. Mhm. Und es ist wirklich sehr schön, weil es wirklich toll klingt und gleichzeitig einen wissenschaftlichen Datensatz zur Grundlage hat. Da geht es um die gelbe Zieler in Alaska und durch den Klimawandel ist diese gelbe Zieler, die stirbt ab. Also das liegt so an Frostschäden. Und dann haben eben zwei Forscher von der Stanford University, also die eine, Lauren Oakes heißt die, Ökologin, die hat gemessen, wie viele Bäume von welcher Art stehen wo und wie geht's denen. Und wenn man von Norden nach Süden über diesen Archipel, das ist da an der Westküste Nordamerikas, in Alaska, wenn man von Norden nach Süden fliegt und auf diesen Inseln guckt, wie häufig ist diese gelbe Zieler, dann nimmt die immer stärker ab nach Süden, weil da die Schäden schon stärker sind. Und die Zusammensetzung des Waldes ändert sich. Und die haben dann, also dieser Nick Save oder Save, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, und die Lauren Oaks haben das vertont, indem also jeder Baum, der irgendwo steht, kriegt einen Ton. Und das Instrument ist spiegelt wieder, welche Baumart das ist. Die gelbe Zeder spielt die Hauptrolle, das ist das Klavier. Und dann gibt es noch andere, zum Beispiel Fichte ist Cello, weil Cello eben oft aus Fichtenholz ist. Und die Tonhöhe und die Tonlänge, das sind alles auch noch Dimensionen dieser Daten, nämlich wie hoch die Bäume sind, wie alt die sind, wie dick die sind. Das wird alles, fließt da alles ein. Und das Tolle finde ich halt wirklich, dass es dann auch schön klingt, also man hört so diese Struktur darin. Und im Lauf des Stücks bewegen wir uns also von Norden nach Süden und die gelbe Zeder, das Klavier, wird immer seltener. Und Pausen im Stück sind tote Bäume.
Okay, also es wäre, gäbe es keine toten Bäume, wäre es komplett durchgängig, immer ein Ton nacheinander.
Dann würde man ständig was hören.
Okay. Und nur um es nochmal kurz zu sichern, das heißt, die gelbe Zeder hat vor Pi mal Daumen 50 Jahren, wie auch immer, in diesem komplett betrachteten Waldstück noch nicht nach Süden abgenommen. Das ist quasi ein Effekt des Klimawandels. Oder nicht so stark.
Ja, also, genau, ich habe mich selber mit den wissenschaftlichen Verhältnissen da nicht beschäftigt, aber so wird das ausgelegt von den Ökologen. Okay. So habe ich das verstanden.
Ja. Naja, hören wir es uns mal an.
Genau.
Ja, interessant. Und halt auch wirklich, also harmonisch, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es harmonisch nennen würde, also von der Rhythmik her nicht harmonisch, also nicht wirklich klar rhythmisch, aber wie du schon gesagt hast, also es bildet sehr schön das Strukturelle in einem natürlichen Wald ab. Das nicht einfach irgendwie sinnlos zusammengebaute, irgendwie stehen halt zufällig Bäume rum, sondern dass da halt eine Struktur dahinter steht letztlich auch.
Ja, genau, das finde ich halt so toll an diesem Beispiel, wie diese große Komplexität dieser Daten eigentlich so ganz intuitiv erfahrbar gemacht wird.
Es gibt natürlich auch die Variante, dass man sich das anhört, was wirklich passiert. Da haben wir ja auch was rausgesucht, nämlich den Klang von einem Gletscher. Auch sehr interessant, vielleicht erstmal, wir hatten ja jetzt diesen Winter tatsächlich auch so eine gewisse Kaltphase, wo auch einiges gefroren war. Also ne, da ist ja mal wieder die Nordluft bei uns zu sehr eingebrochen, mehr oder weniger. Und daher kennen das, glaube ich, auch aktuell so ein paar Leute, die jetzt irgendwie einen Kanal in der Gegend haben, der dann gefroren ist, dieses Geräusch von reißendem Eis, ne? Wenn das irgendwie, na, das Gewicht, das hat ein sehr interessantes Geräusch. Und da gibt's ja auch diesen Klang eines Gletschers, eines schmelzenden Gletschers. Ich kenne mich da jetzt mit Gletschern wenig aus, vielleicht weißt du ein bisschen mehr drüber. Ein Gletscher, der jetzt nicht schmilzt, sollte ja auch eigentlich nicht klingen, ne? Also...
Ach, naja, also ein Gletscher hat ja einen Bereich, wo mehr Schnee drauf fällt, als er wieder verdunstet oder schmilzt. Und dann fließt der da so ins Tal. Ne? Also es ist man sieht das natürlich nicht, weil es so langsam ist, aber auch das Eis fließt auch. Und unten hat er diese Zunge und da bricht er was ab und schmilzt was weg. Und da geht mehr verloren, als dazu kommt. Hm. Und deswegen ist das ist so ein Gleichgewicht, ne? Also ohne Klimawandel ist das einfach ein Gleichgewicht zwischen dem, was dazu kommt und dem, was unten weggeht. Und durch den Klimawandel verschiebt sich das natürlich und dann geht viel mehr verloren, als oben noch dazukommen kann.
Und das ist halt einfach die Wärmegrenze, ne? Die sich halt nach oben verschiebt und dann verschiebt sich halt auch diese Schmelzgrenze nach oben. Oder?
Genau.
Naja, ich würde mal anspielen den Gletscher, dann kann man den mal als Gegenbeispiel zu.
Genau, also das ist jetzt keine Datenvertonung, das ist einfach eine Audioaufnahme des Gletschers. Natürlich, diese Aufnahme jetzt, die transportiert jetzt kein konkretes Forschungsergebnis in dem Sinne, aber es vermittelt einfach einen Eindruck von dem System, über das wir da reden und macht das weniger abstrakt. Also was mich sehr beeindruckt, ist, man hört ja so diese Risse da drin, ne? Das also gibt manchmal so Knistern, so Knallen, unter welcher Spannung der steht. So, das kriegt man mit und ja, man wird dieser riesige Resonanzkörper, also es ist ja wie so ein monströses, wildes Tier eigentlich. Und ich finde, man merkt irgendwie so, welche Skalen da im Spiel sind, wie groß das ist und wie lange Zeit dahinter steckt, in der das gewachsen ist. Und all das kann man natürlich irgendwie auch in Zahlen sagen oder so, aber ich glaube, es hat nicht so diese unmittelbare Wirkung. Deswegen mag ich solche Naturaufnahmen mag ich eigentlich sehr.
Ja, ein interessantes Ding, was du da ansprichst, weil das ist was ich ja immer wieder beobachte, gerade in der Naturwissenschaft, also explizit implizites Lernen, ich will es mal für die Zuhörer mal ganz kurz umrissen haben, explizites Lernen, das Wissenslernen, ich verstehe das, lerne das bewusst, kann es auch nacherzählen, nacherklären, also so wie ich jetzt zum Beispiel dir erklären könnte, warum 2 plus 2 4 ist, ne, so, das muss ich ja nicht erklären, aber könnte es jetzt. Implizites Lernen ist quasi das Learning by Doing ist ein Teil davon, aber es ist ein sehr anschaulicher Teil, zum Beispiel Fahrradfahren. Da muss man von Physik gar keine Ahnung haben, man muss noch nicht mal wissen, was der Unterschied zwischen einem Rad und einem Rechteck ist. Wenn man das aber begreift, ne, also erspürt, dann kann man auch Fahrrad fahren. Also ein Vierjähriger, das Fahrradfahren lernen kann, der kann keinem erklären, was da physikalisch dahinter steht oder biologisch auch, ne, Körper und alles. Und da steht man sich gerne mal im Weg, weil der Zugang, also gerade auch im Kommunikativen, weil der Zugang zu diesen impliziten Sachen so ein bisschen fehlt. Man manchmal, was nicht grundsätzlich nicht falsch ist, aber auf der anderen Seite halt einen blinden Fleck erzeugt, sich sehr auf dieses rational explizit Belegbare bezieht. Und da ist natürlich jetzt der Sound vom Gletscher genau das Gegenteil, also das Gegenstück, das zweite Bein, auf dem Lernen und Begreifen steht, dass man das danach weiß ich sachlich genauso viel wie vorher.
Ja.
Aber ich weiß trotzdem mehr als vorher.
Genau, genau. Das ist schön gesagt, ja. Und es passiert unglaublich viel, auch in der Wissenschaftscommunity. Also vor ein paar Jahren war ich auf einer Konferenz in einer Session, also eigentlich so eine rein wissenschaftliche Konferenz, ne? Da werden eigentlich nur die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse geteilt, so unter Experten, aber auch da gab es dann so eine ganze Session, so einen halben Tag lang, mit solchen Vertonungen. Und dann hatte auch jemand aus diesen ganzen Gletschergeräuschen noch eine Sinfonie gemacht. Und also ich war echt begeistert davon. Und gerade die Klimaforschergemeinde, die sind ja quasi gezwungen, durch diesen ganzen politischen Implikationen der Ergebnisse in der Öffentlichkeit auch zu stehen. Und da hat sich sehr viel getan, auch an Lerneffekt, wie kann man sowas transportieren. Es ist dann oft auch eher eine Zeitfrage, ne? Wenn man jetzt irgendwie Professor ist, man hat wenig Zeit, man gibt dann irgendwie so einen Vortrag öffentlich und dann nimmt man die Abbildungen, die man eh schon hat. Man macht da jetzt nicht noch so eine Vertonung selber. Klar, da haben die Leute keine Zeit dazu, aber eigentlich, das kommt immer mehr. Also auch diese Stripes sind ja von Ed Hawkins, der in Reading, das ist auch ein Professor, gemacht worden. Also da, ich finde es schön, wie viel da eigentlich auch passiert.
Das sind ja Kinder auch ein interessanter Punkt, ne? Weil Kinder sind, sag ich mal, Wissenschaftler von ihrer Neugierde her.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr instinktiv implizit. Also mit komplexen Berechnungen braucht man Vierjährigen jetzt noch nicht kommen, so in der Art. Und da gäbe es natürlich dann andere Wege. Ich leite gerade ein bisschen über zur Literatur. Und da hattest du ja auch mit zu tun. Erzähl doch mal, Kinderliteratur oder die Möglichkeit über Literatur eben Klima zu vermitteln.
Ja, ich habe mich da mit so ein bisschen beschäftigt. Also ich habe neulich selber ein Jugendbuch geworden. Es war eigentlich als Kinderbuch geplant, das ist jetzt so ein Jugendbuch geworden über den Klimawandel und habe auch so ein bisschen geguckt, was gibt es da. Also ich hatte das Gefühl, also es gibt jetzt immer mehr, aber es könnte auch gerne noch mehr geben. Häufig ist das so, man erzählt natürlich eine Geschichte in einem Buch und häufig ist die Geschichte dann so ein bisschen das Alibi, um doch irgendwie so eine moralische Botschaft zu transportieren. Und eigentlich muss das gar nicht unbedingt sein. Also es gibt ein schönes Kinderbuch, was mir einfällt, das ist auch von einem Klimaforscher, von Michael E. Mann, den kennt man vielleicht, der ist, steht viel in der Öffentlichkeit. So. Und er hat mit Megan Herbert, das ist auch so eine Autorin und Grafikerin, hat da so ein Kinderbuch gemacht. Das ist so in Versform, also für ganz junge Menschen. Und das, finde ich, hat eine ganz bestechende Story. Also da ist eben so die Hauptperson, so ein Mädchen, ist zu Hause und dann klopft plötzlich ein Eisbär an der Tür. Der hat eben sein Zuhause verloren und dann kommen noch irgendwie andere Tiere, also Flamingos und ein Bienenschwarm und eine syrische Farmerfamilie, also nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Und die eben alle erzählen, ja, sie haben irgendwie ihr Zuhause verloren und dann ist das Coole an dem Buch ist, das Mädchen ist dann erstmal ganz wütend, was wollen die alle hier, so, was interessiert mich das? Und will die eigentlich loswerden? Und dann beschäftigt sich das Mädchen eben mit den Gründen und ja, dann strengen sie alle irgendwie politische Veränderungen an und das ist ganz cool. Das heißt The Tantrum That Saved the World. Es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Also Tantrum ist ja so ein kindischer Wutanfall, der die Welt rettet.
Und sie kriegt halt so einen Wutanfall erstmal in gewisser Weise, oder?
Ja, genau. Und so, also das ist lustigerweise auch vor diesem Fridays for Future Movement erschienen. Das Buch und hat das irgendwie so schön vorweggenommen, weil genau das dann passiert ist, dass die ganz junge Generation irgendwann gesagt hat, oh, jetzt reicht's uns aber. Und Druck gemacht haben. Und genau das ist die Handlung in diesem Buch, ne? Also fand ich schon ganz, ganz toll, wie das.
Das ist ja lustig. Bei Greta, da stand ja auch durchaus Wut dahinter, die das ausgelöst hat. Also das war ja nicht nur so das Nette, ach ja, ich muss jetzt das Klima retten, sondern die war ja auch ganz schön sauer.
Ja.
Und das nimmt es wirklich sehr gut vorweg. Ja.
Ja.
Und, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diese Bücher, wo ich, sieht man ja permanent irgendwie dieses, Baggerfahrer und guck mal, jetzt zeigen wir die Stadt, ne? Diese ganzen klassischen Bücher. Das ist auch interessant, also vielleicht auch ein Blick wert, ne? Wenn man mal so die so eine klassische Kinderbuchkiste beim Zahnarzt, ne? Wenn man sich irgendwie sowas mal durchguckt, was da drin ist, das ist ja teilweise auch echt unglaublich, ja, heutzutage müsste man schon fast sagen reaktionär, also irgendwie dieses Hochgejubel von der Autostraße und also ich habe eins ganz konkret im Kopf, Da ist so ein Tag von einem Kind abgebildet und es ist so ein toller Tag, weil es sitzt die ganze Zeit in irgendeiner Stadt am Fenster und erst kommt das Müllauto, dann kommt das Polizeiauto vorbei, dann kommt das Feuerwehrauto vorbei, dann kommt ein Jaguar oder Ferrari vorbei und damit ist das ganze Tag glücklich, dass da irgendwie zig Autos vorm Fenster vorbeifahren. Was natürlich eine sehr gegenteilige Erzählung ist vom Inhalt oder vom Impact.
Ja, ich würde sagen, also so entdecken Kinder eben die Welt, ne? Was gibt es so? Und das ist natürlich schön, wenn sich das nicht nur auf Autos grenzt.
Naja, genau.
Sondern auch auf andere Themen, ja.
Genau. Naja, also der Schmetterling vom Fenster, der da sicher auch vorbeigeflogen wäre, der kommt im Buch halt nicht vor.
Ja, also was ich neulich mal gesehen habe, ein Buch, das heißt, glaube ich, Trockenland, Regenland oder andersrum, Regenland, Trockenland. Das ist toll. Weil ich habe oft gedacht, na, so für ganz kleine Kinder, Klima ist ja schon was Abstraktes, ist schwer zu vermitteln. Und dieses Buch macht das eigentlich ganz toll. Also es geht gar nicht so explizit um Klimawandel, aber es ist trotzdem alles drin. Und es hat, also es ist ein Buch, was man von beiden Richtungen lesen kann, ne? Also man kann es umdrehen und von hinten. Und dann trifft sich das in der Mitte. Und auch die Handlung trifft sich in der Mitte.
Okay.
Das ist ganz schön. Und naja, die eine Story ist in der Wüste und die andere ist, da ist Überflutung. Und beides ist ja eine Klimawandelfolge auch.
Mhm. Ist das eine Sache, wo man sagen könnte, also gerade heutzutage, vielleicht auch von Staats wegen, wäre es eigentlich zwingend notwendig, dass man Kitas mit ganz konkret solcher Literatur ausstattet oder auch eben einfach die Bildung unterstützt? Also, na, also oft hast du halt irgendwie jetzt Kita zum Beispiel, da ist ja halt der Kinderschlüssel, Betreuungsschlüssel in etwa so, dass sich die Betreuer froh sind, wenn sie nicht noch was vorbereiten müssen. Und dass man halt da einfach auch staatliche Wege mal nutzt oder vielleicht auch nicht staatliche Wege, ne, um einfach ein Verständnis für die Erzählung, weil darum geht's ja dann auch. Wie erkläre ich sowas einem Kind? Das ist ein ganz hohes Verständnis von was vermitteln können. Wenn ich jetzt technische Daten habe, die kann ich einem Erwachsenen sehr einfach vermitteln. Das ist keine Kunst. Aber
ich glaube, also ja, mein favorisierter Weg ist ja einfach, dass man diese Art von Büchern, dass die gut sind, so dass die Leute sie mögen. Also dann muss man auch nicht viel verordnen. Ne?
Vielleicht auch so ein bisschen Metaebene. Letztlich müssen die Kinder und die Erwachsenen auch zusammenhalten, wenn wir eine Klimakrise lösen wollen. Dann vielleicht auch mal Bücher, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene funktionieren, die dann zusammenlesen.
Also dieses von Michael Mann, dieses Buch mit dem Tantrum, das hat auch einen langen Anhang, der ganz wissenschaftlich die Hintergründe noch erklärt. Also das ist dann so für die Älteren, denn das ist alles durchdacht, ne? Also diese der Eisbär und diese syrische Familie und so, da gibt es dann Informationen, was in diesen Gebieten so passiert und welche Auswirkungen der Klimawandel da genau hat.
Also es ist nicht so, naja, ich nehme jetzt mal nehme ich halt eine syrische Familie, sondern da ist schon ganz konkret auch Region, was weiß ich.
Und das finde ich halt toll, ne? Wenn du hast ein Element und das gibt verschiedene Ebenen der Komplexität und je nach Altersstufe kannst du eine Ebene höher gehen oder nicht. Das ist ja auch so die Kunst an so Wissenschaftskommunikation, dass du es möglichst simpel machst und trotzdem richtig. Und dann auch noch transparent machst.
Wäre vielleicht für Wissenschaftler an sich, also jetzt mal für die zuhören und vielleicht das Problem haben, so, ja, sie wissen nicht, wie sie es machen, einfach mal so eine kleine Fingerübung, verpack doch mal was in ein Kinderbuch. Das ist die größte Spannweite, die man machen kann.
Also ich würde sogar sagen, auch jeder Wissenschaftler, der seinen nächsten Artikel schreiben will, sollte das vielleicht erstmal als Kinderbuch schreiben.
Ja,
das hilft immer. Also man sollte auch für die anderen Experten jetzt nicht einen ganzen Boost an Zusatzinformationen reinpacken, wo dann untergeht, was hier eigentlich die wesentliche Aussage ist.
Dafür gibt es immer noch Anhänger, die man dann machen kann.
Ja, genau. Reporting, Online-Material. Ja.
Das gefällt mir jetzt noch, dass dieses Kinderbuch dann am Ende einen wissenschaftlichen Anhang quasi hat in einer gewissen Weise. Also,
ja.
Wo man natürlich die Kinder fragen, was steht da, und dann muss man irgendeinen Quatsch erzählen, aber
nö, die müssen das dann ja nicht alles lesen.
Nö, klar. Was gut, aber wenn ein Kind Buchstaben sieht, dann will es natürlich wissen, was ist das.
Da sind hinten sind auch Bilder drin, also es ist schon.
Ah ja, okay. Ja. Das nächste ist das, womit du dich ja sehr beschäftigst, also zumindest auch vom Interesse her sehr beschäftigst, sind ja Spiele. die ja auch sehr, sehr schön im Zugang sind. Also Spiele machen erstmal Spaß. Das ist die Grundlage eines Spiels, dass es Spaß macht. Man will Spaß haben mit der Familie, mit den Freunden, alleine, wie auch immer, je nach Spiel halt so, ne? Und dann hätten wir den Gedanken dahinter, wie kann ich in ein Spiel noch was einbauen? Also wie kann ich da eine Botschaft einbauen? Monopoly ist klar, die Botschaft ist der, wer das meiste Geld hat, gewinnt. Okay, das wäre jetzt nicht die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Was gibt's denn da so?
Also das sehe ich, mit der Botschaft sehe ich ja eigentlich anders. Okay. Und zwar finde ich das Tolle an Spielen ja eigentlich, dass man selber Erfahrungen machen kann. Also ein Buch liest man einfach nur passiv, aber beim Spiel ist man selber Akteur. Man kann selber Entscheidungen treffen. Und ich finde, dass das gute Spiele lassen einen eigentlich die Erkenntnisse dann, die Schlussfolgerungen selber ziehen, aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat beim Handeln. Also ein tolles Klimaspiel finde ich zum Beispiel Keep Cool. Das ist ich glaube, es gibt es auch als Computerspiel. Ich kenne es als Brettspiel. Und bei Keep Cool ist genau dieses Dilemma, was auch überhaupt den Klimawandel ausmacht, dass es mehrere Akteure gibt oder die Problematik der Verhandlungen vielleicht auch ausmacht. Ne? Es gibt eben mehrere Akteure. Eigentlich wollen alle das Klima schützen, aber eigentlich will auch jeder für sich das Beste rausholen. Auch so in wirtschaftlicher Konkurrenz. Mhm. Und dann gibt es ja dieses Dilemma, also Tragedy of the Commons, das Dilemma der Gemeinschaftsgüter. Man hat selber Vorteile, wenn man keinen Klimaschutz macht im derzeitigen System. Und dann haben aber alle Nachteile dadurch. Okay. Und dieses Dilemma ist bei Keep Cool eigentlich auch ziemlich gut repräsentiert. Und dann kann man eben als Spieler auch gewinnen, indem man die Welt kaputt macht. Also wenn man ganz viel in Kohlekraft investiert, man hat dann da so Kohlechips, das ist so die Währung. Mhm. Man verdient die, wenn man Kraftwerke baut und kann davon neue bauen und dann gibt es zwar immer mehr Extremereignisse, also es schadet dann allen durch Klimawandel. Man kann aber vielleicht noch knapp gewinnen dadurch. So. Und ich finde das persönlich eigentlich gut. Das heißt ja nicht, dass das in der Realität gut wäre, wenn es so läuft. Mhm. Aber um irgendwie ein Gefühl dafür zu haben, was ich in der Realität verhindern will, muss man es vielleicht im Spiel mal erlebt haben und gemacht haben und auch sich diese Rolle begeben haben. Mit der Kohlestrategie in dem Spiel, aber als einzelner Spieler, ne? Und alle anderen verlieren. Aber beim Klimawandel sollte es ja nicht um irgendeinen einzelnen Spieler gehen, sondern um alle. Und das zeigt das Problem so schön auf. Und da muss man dann eigentlich gar nicht mehr das Spiel so designen, dass dann das bewertet wird, das ist richtig, das ist falsch. Das braucht man dann nicht. Also das kann man sich dann selber denken, wie man das findet. Also ich mag auch Spiele. Spiele sollen ja vor allem Spaß machen, sonst spielt es ja keiner.
Genau.
Und das macht ja vielen Leuten Spaß, mir auch, wenn man mal so richtig Unheil einrichten kann und dadurch gewinnt. Das ist auch okay. Das ist ja ein Spiel. Ne? Ja. Und das finde ich dann erleichtert den Zugang mehr als... ich hatte mal als Kind so ein Umweltspiel. Da ging es irgendwie um Mülltrennung. Das war so ein in den späten 80ern oder so und aus einer Zeitschrift ausgeschnitten. Und dann gab es immer den Engel und den Teufel. Wenn man den Müll nicht getrennt hat, dann kam der Teufel. So. Und da, ich glaube, das macht weniger Spaß.
Wenn man den Müll getrennt.
Und dann ist das Thema so gelabelt, das ist irgendwie moralisch unbequem. Und das ist ja gerade der Mechanismus, der uns dann daran hindert, uns darauf einzulassen. Und wir müssen uns darauf einlassen, ne, in der Zukunft.
Ja, und vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, also worauf wir uns einlassen müssen, ist halt auch, dass der Klimawandel einfach ein Teil unseres Lebens sein wird, jetzt eigentlich nahezu schon ist, also auch wenn es jetzt nicht jeden Tag direkt spürbar ist, aber wir werden auch wieder die Trockenheit und die Hitzewelle haben, jeder, der einen Garten hat oder sowas, wird es direkt spüren oder ein Waldstück oder wie auch immer. Aber halt, ne, also wir werden ja wahnsinnig, wenn wir uns mit dem nur negativ beschäftigen. Also ist doch auch schön, wenn der Klimawandel Spaß macht, zumindest im Rahmen von einem Spiel, in dem man es mal spielt. Also auch um diesen Druck abzubauen, ne?
Also was Spaß machen sollte, ist natürlich nicht der Klimawandel, sondern das Thema, wie wollen wir die Zukunft gestalten, ne? Also diesen Handlungsfreiraum auch wahrzunehmen. Das ist der Spaß. Und dann wird man ihn auch nutzen, glaube
ich. Genau, aber die Beschäftigung des Klimawandels, also der Impact, den der Klimawandel jetzt, gerade jetzt, heute mit den 5 anderen Leuten am Tisch mit mir hat, das ist ein spaßiger Impact, weil es ein schönes Spiel ist. So, ne? Also dass man dann den Klimawandel nicht toll findet und sagt, oh, mehr davon, ich stelle jetzt mein SUV raus und mache einen an, damit es mehr so Spiele gibt, das ist natürlich Quatsch. Aber diesen Umgang, weil das ist ja auch gerade in der Klimaszene echt so ein Problem, ne? Also da können ja Spiele durchaus auch eine ganz andere Wirkung entfalten, dass viele wirklich da auch emotional ein bisschen auf dem Zahnfleisch kriegen, weil eine Katastrophenmeldung nach der anderen und zwischendrin versucht man irgendwelchen Politikern was zu erklären und keiner reagiert oder kapiert. Also das ist ja schon hart auffressend auch und frustrierend für viele Leute.
Ja, deswegen finde ich Spiele so wichtig, weil sie helfen können, glaube ich, helfen, diese Zukunftsvisionen auszuloten und also die Umsetzung auch auszuloten. Und da muss man ja viel rumprobieren. Das ist ja einfach eine gewaltige Aufgabe. Und ja, nur auf die Katastrophen zu gucken, das ist dann halt immer eine tolle Story, aber das lenkt eigentlich ab vom Wesentlichen.
Ja, eben, das Wesentliche ist ja die Handlung. Und das ist ja auch letztlich das, was... Die
Möglichkeiten ist im Spiel ja sehr gut möglich.
Und was ja auch Klimamodelle ja auch machen. Also wenn du sagen willst, du willst jetzt mal ein Klimamodell machen für was passiert, wenn, also 3 verschiedene Events, dann man spielt ja in gewisser Weise auch mit den Daten, schiebt die erstmal, ne, passt die an und sagt, okay, kann ich diese Anpassung noch vertreten? Ist die noch fachlich, sachlich korrekt oder ist das Blödsinn? Und so weiter und so fort halt. Und das macht man halt dann.
Was ich mir mal wünsche, ist so ein Computerspiel, aber so ein richtig gut gemachtes Computerspiel, wo eigentlich so Klimamodell-Simulationen dahinter stecken.
Klimasimulation.
Also so ein Strategiespiel, ne, wo man irgendwie die Welt managt oder so Länder.
Da gibt's also ein bisschen
was. Gibt's sowas, aber bisher habe ich noch keins gesehen, was so wirklich so den Wumms hat.
Ja, es ist
ein bisschen wie SimCity, aber für Klimawandel.
Ja, ich glaube, das, was es so gibt, also mir ist da letztens auch was über den Weg gelaufen, das ist halt so ein bisschen wie diese Endzeitspiele, die könnte man auch irgendwie in den Mittelalter versetzen, aber man nimmt halt dieses Szenario als natürlich interagiert dann die Spiellogik ein bisschen mit diesem Szenario, das ist klar, in einem Endzeitspiel muss ich sehr viel Essen suchen, weil es nicht viel gibt oder vor automatisierten Aliens davon rennen, das muss ich im Wildwestspiel nicht machen, da sind es dann halt irgendwas anderes. Aber so, das ist wirklich dieses Spielkonzept quasi, Kern des Spiels, der Klimawandel ist. Da wüsste ich jetzt tatsächlich auch nichts. Also als Situation, die ein bisschen aber so richtig wird kommen. Also der Klimawandel wird immer ein größeres Thema sein, ne?
Also ich hoffe es, dass es so ein Spiel
gibt. Wird's geben. Also da, ich hoffe ja eher, dass es das nicht geben wird, weil ich glaube, wenn der Klimawandel so weitergeht, kommen wir nicht drum rum, dass es das Spiel gibt. Rückschluss wäre natürlich, wenn es Spiel nicht gibt, können wir Klimawandel ausbremsen. Aber ob wir das noch können, ist ja die andere Frage. Deswegen müssen wir auch viele Leute mitnehmen, ne? Weil das ist ja auch so eine Geschichte. Also die Kommunikation, das ist ja auch so ein Punkt, funktioniert, bringt ja gar nichts, wenn ich die Inhalte zwar irgendwie kommuniziere, aber sie nicht ankommen und sich dann letztlich nichts ändert. Also quasi der Wissenschaftler, der bei sich zu Hause die Lösung ausgerechnet hat und in 200.000 Jahren gräbt man sein Grab aus und in seiner Westentasche steckt ein Zettel, ja, ich hab's doch gewusst, ihr Deppen. Das bringt nichts. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich in die Kommunikation und in die Umsetzung, über die Kommunikation und die Umsetzung machen.
Ja.
Spiele natürlich sehr positiv, weil sie halt Lust an Reiz haben, also ein Sog. Und dieses Klimathema ist eigentlich immer ein Druckprinzip. Guck mal, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe.
Ja, genau. Das ist schön gesagt.
Und da finde ich kommunikativ total wichtig, hatte ich jetzt ein kleines Video auch rausgeschickt zum Klimastreik, nämlich, dass unsere Motivation falsch ist, also faktisch nicht, aber als Motivation falsch ist, wenn es die ist, dass wir sagen, ich habe Angst davor, dass es mir, meinen Kindern, meinen Enkelkindern schlecht gehen wird. Das ist letztlich egoistisch. Weil wenn ich Angst davor habe, dass es mir und meinen Kindern, Enkelkindern schlecht geht, dann gibt's noch die andere Lösung, nämlich die, dass ich schaue, dass ich Multimilliardär wäre und dann kann ich mir meine Blase schon bauen für die nächsten Generationen. Da kann mir doch das Klima egal sein. Eine andere Motivation, die keinen Druck macht, keine Angst, sondern ein Sog ist, Liebe zur Natur. Denn, gerne mal vergessen, wenn die Natur so vor die Hunde geht, dass unsere Enkelkinder nicht mehr leben können, dann ist die Natur aber auch kaputt. Und dann werde ich auch wütend, wenn da irgendwie mal wieder die Stadtwerke alle Frühlingsblühe an den Straßenrändern abratzen, so, ne? Wie man so merkt. Aber ich komme nicht in der Angst-Druck-Negativspirale rein, sondern habe eher diese Freude an der Natur und will diese Freude aufrechterhalten. Auch für meine Kinder und Enkelkinder.
wird natürlich lieber und nachhaltiger auch, wenn man es aus Eigeninteresse, aus dieser eigenen Empathie heraus.
Ja, und auch grausames Beispiel vielleicht, aber wenn ich Klima schütze, um meine Kinder zu retten, meine Kinder haben einen tödlichen Unfall, dann brauche ich das Klima nicht mehr schützen. Wenn ich Klima schütze, weil ich einfach diese Natur mag, dann ist es für mich auch nicht schön, weil mir Kinder einen tödlichen Unfall haben. Aber ich werde trotzdem nicht aufhören, Insektenkräuter anzupflanzen und Samen will zu streuen oder sowas, ne? Weil ich es für die Sache selbst dann eben tue. Und das ist halt eben der größere Impact und die größere, auch positivere Motivation letztlich.
Ja, vielleicht sind die Gründe oder die Motivation, warum man sich für Klimaschutz einsetzt, auch immer ein bisschen unterschiedlich individuell.
Logisch, klar. Aber Angst ist halt ein schlechtes Mechanismus. Also einfach der zu viel.
Auf jeden Fall, ja.
So, also auch wenn die Angst verständlich und berechtigt ist. Ich denke, wir haben alle ein bisschen Angst vor dem, was da droht. Das ist klar. Aber es sollte jetzt nicht die Grundmotivation eben sein.
Ja, hier, vielleicht liegt es daran, dass ich mich auch einfach bei den naturwissenschaftlichen Grundlagen besser auskenne. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch in der Kommunikation zu kurz kommt. Diese Maßnahmen, was könnte man machen, wie viel bringt das? Bei Klimaschutz, ne? Dass das eigentlich mehr sein könnte und so positive Zukunftsszenarien zu entwickeln. Das wird da immer ganz schnell zerredet, weil irgendwelche Details dann scheinbar dagegen sprechen. Und dann kommt man nicht vom Fleck. So. Und diese klassische naturwissenschaftliche Klimawandelkommunikation, also welche Ursachen hat der Klimawandel oder so, das, also was, wo ich auch so herkomme, ist ja eigentlich politisch längst gegessen, das ist ja klar, was Sache ist. Und dieses Wissen reicht eigentlich zum Handeln. Und jetzt geht es, glaube ich, echt darum, konkreter aufzuzeigen, wie können wir das umsetzen.
Genau, wie wir das
innerhalb. Das machen auch viele Leute. Da wird das leider ja schnell abgeblockt. So, das kommt nicht so richtig zum Vorschein. Also da finde ich, das könnte positiver kommuniziert werden und konkreter kommuniziert werden.
Wie machst das du denn persönlich, wenn du sowas Nichtwissenschaftlern kommunizierst? Hast du da eine spezielle Herangehensweise oder?
Ja, ich bin jetzt ja auch kein Experte, was Klimaschutz betrifft, ne? Diese gesellschaftlichen, politischen, technologischen Maßnahmen, die es so geben könnte. Also ich habe mich beschäftigt so mit persönlicher Klimabilanz, also die man als Individuum also hat, was kann man da machen, und da gibt's ja so Fußabdruckrechner und so, das mache ich so ein bisschen. Das macht das auch schon mal klarer, und da finde ich auch ganz toll, es gibt ja auch immer mehr so Apps und so Challenges, die das auch so ein bisschen gamifizieren, ne? Die das auch zu so einem Spiel machen, den Klimaschutz zum Spiel machen. Da kann man dann das zusammen machen und gucken, wie viel habe ich jetzt an Emissionen reduziert. Man kann das vergleichen, man kann sich Ziele setzen. Das finde ich auch eine tolle Entwicklung. Dann steht man nicht so alleine damit da und kann sich auch motivieren und selber herausfordern.
Wäre es vielleicht mal eine Maßnahme, die Naturwissenschaftler, die nun mal einfach keine gelernten Kommunikationsleute sind, also da gibt's welche drunter, keine Frage, du bist jemand, der kann das, ich weiß nicht, ob du es gelernt hast richtig oder ob das einfach dir beibringt, wie auch immer, ne? Aber ist einfach passiert. Viele halt nicht. Ich meine, es ist ja auch klar, ne? Jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Troposphärenforscher ist, muss jetzt nicht irgendwie wild große Reden schwingen können. Jemand, der die Tagesschau moderiert, muss über Strömungseffekte keine Ahnung haben. Ne? So hat da jeder seine Bereiche. Aber wir stehen natürlich vor einem Problem, wo wir halt die Wissenschaft auch als Kommunikator brauchen. Wäre da vielleicht mal ein Schulterschluss zwischen ich sage jetzt mal Anführungsstrichen Klimawissenschaften und Kommunikationswissenschaften sinnvoll, also so wie die Scientists ja Fridays for Future mit Informationen unterstützen. Also ganz klar gesagt haben, so, wir sind jetzt nicht die, sich vordrängen und sagen, Fridays-Kinder, seid mal ruhig, jetzt reden wir, sondern ganz im Gegenteil, ihr seid die, die es aufgezogen hat, wir helfen euch, wir geben das, was wir geben können. Jetzt haben wir die Scientists da stehen, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir sagen, Kommunikationsweise sagen würde, okay, Scientists, super, dass es euch gibt, jetzt unterstützen wir euch.
Ja, ich finde eigentlich diese diese Trennung wie oder diese Rollenverteilung, wie du es gerade beschrieben hast, zwischen Wissenschaft und Klimabewegung, so politischer Bewegung, die finde ich eigentlich genau richtig, weil sehr, sehr wichtig ist, dass Wissenschaftler glaubwürdig sind, dass die Leute wissen, dass was die sagen, das beruht auf der wissenschaftlichen Methode, ja, die irgendwie objektivierbar ist, die nachvollziehbar ist, anhand von Messungen zum Beispiel, anhand von Verständnis, wie die Welt funktioniert und immer wieder sich neu beweisen muss und die transparent gemacht wird. Und es ist nicht eine politische Agenda, die hier vorgeschoben wird. Denn sonst ist es, glaube ich, langfristig mit dem Klimaschutz auch schwierig. Also deswegen, wenn ich jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Vortrag halte, sage ich auch ungerne, was sollen wir jetzt tun oder so. Also es muss auf jeden Fall sehr klar werden, was ist hier Fakt und was ist hier politische Meinung. Denn politische Meinung hat jeder und da zählt meine Meinung auch nicht mehr als die von anderen. Diese Trennung finde ich einfach sehr wichtig. Sonst geht wirklich das Vertrauen verloren und dann glaubt auch niemand mehr an Klimawandel oder so, ne? Mhm. Und da ist oft die Erwartungshaltung, ist oft, dass auch irgendwie ein Grundlagenforscher jetzt da irgendwie Ratschläge geben soll, wie man Klimaschutz machen kann. Und das finde ich eigentlich problematisch eher. Also das kann man nicht erwarten von denen. Das ist nicht die Rolle. Also das ist, wenn man jetzt wissen will, wie kann ich irgendwie, wie viel bringt welche Technologie oder so, dann fragt man jemanden, der sich damit beschäftigt.
Genau, also jemand fragt einen Experten zu der Frage, die man hat.
Genau. Jede Frage hat ihren eigenen Experten. Ja.
Und dann ist es natürlich schön, wenn der Experte sich leicht damit tut, seine Expertise zu kommunizieren.
Ja, und da ist auch nicht nur eine gewisse Souveränität der Experten, der Kommunizierenden gefragt, sondern auch der anderen Seite, ne? Wenn man jetzt, man muss halt differenzieren, also man kann nicht jeden alles fragen und es gibt natürlich Forscher, die sich dann auch gefallen in der Rolle, dass die Leute denken, sie wissen alles und können sich zu allem auslassen und dann kommt es in den Medien, das ist natürlich verlockend, aber da ist auch ein bisschen eine gewisse Fähigkeit gefragt, zu reflektieren. Woher kommen diese Aussagen, worauf beruhen die? Also zum Beispiel müsste man eigentlich dann sehr gut kritisch zu sein, ne? Also man müsste zurückfragen, okay, jetzt sagen sie, es passiert das und das ist die Vorhersage, so worauf beruht diese Aussage zum Beispiel? Und dann wird es halt plastischer. Also auch eine gewisse Kompetenz der gesamten Gesellschaft einzuordnen. Was ist hier repräsentatives Wissen und was ist einfach eine alte Person?
Wir sehen es ja, also Corona-Krise ist vielleicht doch wirklich, ist halt einfach die erste große Krise, die wir haben, die schon so ein bisschen, da können wir viel lernen für die Klimakrise und als Wissenschaftler vielleicht auch, also ich finde es schon interessant oder vielleicht auch ganz gut, auch wenn sich gerade Wissenschaftler mal diesen Schmerz antun und sich wirklich die dümmsten Foren anschauen, die dann irgendwie jetzt wieder über den Lauterbach ablästern und dann auch mit denen kommunizieren und dann mal merken, wo eigentlich die Verständnis- und Denkgrenze manchmal liegt und wie tief, mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, aber ist dann so, tut mir leid, wie tief man manchmal in der Komplexität der Aussagen hinabsinken muss in der Einfachheit, damit es jemand versteht. Und
ja, das finde ich auch, dass man als, also wenn man jetzt diese Rollenverteilung hat, ne, dass man von in einem bestimmten kleinen Bereich ist man Experte und man möchte da anderen irgendwie Wissen oder Erkenntnisse an die Hand geben. Ne? Und dann, das ist für mich auch immer so ein Augenöffner. Ich merke ja, okay, die Leute, die sich damit halt eben mit diesem Thema nicht auskennen, wie denken die überhaupt? Man muss ja dann da angreifen, wo jemand gerade in dem Gedankengebäude, in dem er ist, und das dann so langsam umbauen. Und also muss man sich erstmal in dieses andere Gebäude eindenken. Und das hat natürlich nicht unbedingt ja, physikalisch konsistente Grundlagen. Und das finde ich immer selber ganz spannend. Also das geht es natürlich nicht um irgendwie so, ja, so ideologische Skeptiker, die sowieso ihre Überzeugung haben und eigentlich nur Häme gegen alle anderen haben, sondern Menschen, die dadurch eben verunsichert sind und nicht so recht verstehen, was Fakt ist. Ne? Und das ist eigentlich sehr gewinnbringend, also auch für mich dann, mich da mal einzudenken. Und dann verstehe ich auch besser, so denken die Leute darüber jetzt. Und das hilft dann auch, das zu erklären. Also deswegen ist das echt nicht so eine eindirektionale Kommunikation, dass hier ein Sender und Empfänger ist, sondern dieser Dialog ist eigentlich total wichtig, um sich gegenseitig besser zu verstehen.
Genau, weil der Sender kann senden, was er will, wenn er sich auf den Empfänger nicht einstellt. Für den Fall, dass der Empfänger das nicht kann, dass er sich auf den Sender einstellt, was ja dann eben manchmal so ist. Ja, dann sind wir halt in einem wechselwirkenden Spiel.
Das ist halt schade, dass Social Media gerade das ja eigentlich nicht leisten, weil dann eigentlich jeder kippt da irgendwie sein Kübel aus. So. Und eigentlich bräuchte es noch mehr Medien, wo dieser Dialog besser möglich ist.
Naja, TikTok zum Beispiel, also das sind halt Kurzvideos. Da sind halt durchaus auch kurze Erklärvideos schon mal möglich, ne? Und in einem einminütigen Video, ich weiß nicht, eine Minute oder so, ist da, glaube ich, die Grenze, ne? Da kann man jemanden nicht mit zu viel trockener Wissenschaft langweilen innerhalb von einer Minute. Das geht nicht. Da muss man es eh raffen, einfach machen und ein bisschen peppig, damit es halt funktioniert. Und das ist ja so ein Vorteil, dass wir halt sehr, der Mensch ist ja vor allem Augen, ne? Also das Visuelle ist der Hauptsinn, auf den wir triggern. Und deswegen haben Plakate ja weniger Text als Bild zum Beispiel, ne? Erstmal das Bild. Und da hat man natürlich heutzutage mit dieser problemlosen Videoverbreitung durchaus Möglichkeiten, einfach eben das Auge zu füttern. Und übers Auge, ähnlich wie es übers Ohr, ne, was mit den Warming Stripes, die wir jetzt vorhin angehört haben, geht's halt auch direkt rein. Und Kunst zum Beispiel, ne, die halt diese Wirkung hat, also diese Rotgewandeten von Extinction Rebellion, die roten Rebellen, Red Rebels, sagt ihr vielleicht was?
Die, schon mal gesehen, ja.
Genau, schon mal gesehen. Einmal gesehen und dann erkennst du sie wieder, ne?
Letztlich ist das trotzdem so ein Beispiel dafür, finde ich, dass das irgendwie jeder nur noch sendet, so überspitzt gesagt.
Okay.
Und niemand mehr empfangen will. Also, und das passiert eigentlich nur so im wirklichen Dialog, wenn man sich begegnet. Das finde ich jedenfalls immer ganz erfüllend, wenn so ein Dialog zustande kommt und man sich selber, also wenn man den anderen danach besser versteht und dadurch auch so ein Lerneffekt oder Erfahrungszuwachs passiert. Also es gibt in Hamburg so eine Initiative, die heißt Klimasofa, und da gibt es auch so einen Austausch, sich gegenseitig zu unterstützen im Klimaschutz. Und da geht es auch gar nicht so sehr um, hier ist der Experte und der sagt anderen, was Sache ist, sondern es ist eigentlich auf Augenhöhe, sodass, also manche Leute haben sich mit diesem Thema schon mehr beschäftigt und andere mit jenem. Also zum Beispiel, wie lege ich mein Geld nachhaltiger an? Und eigentlich wollen das andere auch gerne, aber man fühlt sich überfordert. Und dann hat jemand das schon mal sich damit beschäftigt und gibt das weiter. Und dann weiß man auch, das ist jetzt hier kein Banker, der will mir da nur sein Angebot verkaufen als eigenes. Und das ist auch das Schöne, Methode, diesen Dialog zu führen und voneinander zu lernen.
Ja, Angebote machen, die halt interessant sind, damit sie auch angenommen werden. Weil aufzwängen, das ist natürlich das Ding, ne? Wenn man sich jetzt, sagen wir so, in die nächste Kneipe stellt, wenn jetzt mal Corona vorbei ist und dann irgendwie allen unbedingt erklären will, dass sie jetzt sich irgendwie anders verhalten sollen wegen Klimawandel, naja, kann man ja wissen, das ist, fliegen dann ein paar Biergläser und das war's, mehr Effekt kommt nicht. Das heißt, auch nur noch Ressourcenverschwendung, die man dann erzeugt hat.
Viele Leute wollen ja auch was tun. Also ich bin jetzt ja einer der Kursleiter im Klimafit-Kurs. Es sind 73 Volkshochschulen, die diesen Kurs anbieten. Mhm. Und da sind ganz viele Leute, die wollen selber was tun und wollen aber natürlich mehr Informationen, welche Maßnahme bringt eigentlich was, und sich da auch vernetzen, damit man eben nicht alleine da steht. Also ich glaube, die Motivation ist schon bei ganz vielen da und der Dialog könnte noch mehr werden.
Was hältst du von der Idee Klima vor 8?
Ja, genau, gutes Stichwort, das fiel mir auch gerade noch ein. Ja, also es geht ja irgendwie darum, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass so in der besten Sendezeit auch das Thema mehr auf die Tagesordnung kommt. Mhm. Und na, ich finde eigentlich so, meine Wahrnehmung ist, es gibt schon viel Klimaberichterstattung. Die Frage ist eher, wie berichtet man darüber? Und das ist für mich eigentlich der entscheidendere Punkt. Es gibt ja viele Sendungen zum Klimawandel, aber ganz oft sind die natürlich so ein bisschen, ja, so dramatische, Hollywood-artige Weltuntergangsszenarien und es ist alles ganz bedeutungsschwanger und gleichzeitig hinterlässt es dann so eine Machtlosigkeit auch oft, ne? Mhm. Und das ist halt irgendwie dann eine tolle Story für Medien, aber positive Beispiele, wie funktioniert Klimaschutz, werden eigentlich eher gefragt. Also deswegen ja, aber das sehe ich eigentlich die wichtigste Frage ist einfach, wie darüber kommuniziert wird. Und na, wenn das dann so zur Primetime passiert, umso besser.
Ja, das wäre eine gute Sache. Ja, können wir jetzt noch vom 100. ins 1000. kommen, bis ins Millionste. Ich weiß nicht, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das können wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Ich habe jetzt keinen Zeitstress, außer dass der Akku irgendwann mal ausgeht, aber das dauert noch ein bisschen. Würde ich dir aber jetzt erstmal so einen Abschlusslot überlassen.
Ja, ich fand es einfach ein sehr anregendes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ja, hoffe, es war interessant. Also ich finde es immer wieder neu anregend, mich damit zu beschäftigen. Das ist also ja jedes Mal ein bisschen anders. Man kommt irgendwie auf Ideen und ja, wird auch selber motiviert, was Kreatives zu machen und was für Klimaschutz zu machen. Und an dem Thema dran zu bleiben, ohne zu verzagen.
Genau, das ist wichtig.
Und so geht es mir auch jedes Mal, deswegen mache ich das auch so gerne und spreche immer auch so gerne.
Naja, weil das Thema wird uns noch lange begleiten und wenn man das immer nur negativ macht, dann verzagt man irgendwann definitiv. Und das sollte nicht so sein. Ja, danke ich dir und wünsche noch einen schönen Nachmittag.
Alles klar, tschüss.